Ich möchte zurück so ein bisschen gehen am Anfang der Schöpfung. Und auch wenn du denkst, das kennen wir, ich auch, trotzdem ist es immer neu, weil wir immer wieder neue Insight, Offenbarung vom Geist Gott bekommen können. Und ich möchte in 1. Mose 2 anfangen. Das ist die Geschichte des Paradies. Und Gott, der Herr, pflanzte, da war die Erde schon gebaut, nebenbei gesagt, aber ein Nebel stieg praktisch von der Erde auf und Gott machte den Mensch aus Erde. Und dann aber, danach, der Mensch war also ein lebendiges Wesen. Und dann heißt es in Vers 8, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin. Osten hat immer eine besondere Bedeutung. Die Wiederkunft Jesu wird vom Osttor in Jerusalem kommen. So, und hier komischerweise, er baut einen Garten im Osten, in Eden, gegen Osten hin und setzte den Mensch hinein, den er gemacht hat. Und Vers 9, hör gut zu. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlocken anzusehen, gut zu essen, den Baum des Lebens, mitten im Garten, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, etc. Und dann gibt es also praktisch etliche Verse, die die Kostbarkeit, die Köstlichkeit und all das Schöne beschreibt, was Gott gemacht hat. Ich bin Malerin und ich weiß ein bisschen was von Schöpferigkeit. Das Gebiet Gottes ist riesig. Mein Gebiet ist, wenn ich gemalt habe, eine kleine Leinwand. Aber es gibt etwas, was alle, die schöpferisch sind, oder wenn du ein Lied für Gott in der Inspiration des Heiligen Geistes komponierst oder du singst im Heiligen Geist oder ein prophetisches Lied entsteht aus der Anbetung. Gell? Ihr beide hier. Da gibt es einen Moment, gerade beim Malen oder beim Dichten auch. Ja? Da gibt es einen Moment, manchmal so ziemlich im Anfang, wo du wie in einem Rausch bist oder irgendwelche Hilfsmittel zu nehmen. Das hat mit Drogen oder Alkohol nichts zu tun. Das ist das, was die Welt und dämonische Mächte machen. Ja? Zu meiner, also die Zeit, wo ich studierte in den 60er, 70er Jahren, da haben sich also wirklich viele Studenten geholfen mit irgendwelchen chemischen oder anderen Drogen, um sich in einen Rausch zu versetzen. Und das nannten sie dann Kunst. Die Rausch war da, aber das Kunst, das ist eine andere Sache. Aber wir sind nach dem Ebenbild Jesu, nach dem Ebenbild des Vaters, des Schöpfer des Universums, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist gemacht. Und ich weiß, was es ist, wenn diese Aufregung in mir kommt und ich bekomme so ein Bild und ich sehe das. Ich muss eigentlich sofort da umsetzen. Und es, manchmal bin ich wie in einem Rausch. Ja, und das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Und du weißt, dass der Heilige Geist dich leitet. Und wenn du das machst, vielleicht hast du das noch nie so gesehen. Aber ich glaube, dass Gott in einem Rausch der Freude war. Wow! Also, er ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäumen, wow, ist ja wie auf unserer Terrasse, verlockend anzusehen, gut zu essen, das ist vielleicht den Baum, des, etc. Aber da wird so viel beschrieben, könnt ihr so ein bisschen verstehen, wir sprechen immer über den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und den Baum, dass sie nicht berühren dürfen. Das ist eigentlich die Mitte von alles, was wir sagen. Aber da steht mehr darüber geschrieben, über das, was Gott geschaffen hat. Wie schön das war. Wuff, sei geschaffen, Apfelbaum, Birnbaum. Nein, das war im Osten, also ich weiß nicht, im Süden irgendwo. Vielleicht hat er gesagt, Olivenbaum. und Feigenbaum und ich weiß nicht was. Ja, Dattelpalmen, genau, Palmen. Und er schuf den Garten Eden. Er erschuf den Garten Eden und voll der Freude. Und er setzte den Mensch hinein, den er gemacht hatte. Welche Freude muss das für Gott gewesen sein? Und wenn du das ganz genau diesen Text anschaust, gab es keine Absperrung zwischen Himmel und Erde und diesem Garten, wenigstens in diesem Garten. Und das bedeutete, dass Gott, nachdem er Adam und Eva geschaffen hatte, einfach rein und raus ging. Es gab keine Absperrung. Das war Teil der Wohnung des Himmels. Deshalb gab es keinen Tod, keine Krankheit. Es gab nichts, was wir auf dieser Erde haben. Und wir betonen immer, Gott kam in der Kühle des Abends Adam und Eva besuchen. Aber ihr Lieben, er hatte zu jeder Zeit Zugang. Es gehörte zum Himmel. Und wisst ihr was? Von Anfang der Bibel bis zu Ende der Offenbarung, Ende, das letzte Wort, das letzte Buch der Bibel, steht geschrieben, dass Gott wohnen möchte unter den Menschen. Er möchte wohnen bei uns. Er möchte wohnen bei den Menschen. Nebenbei gesagt, deshalb ist das so ein Vorrecht, wenn am Ende der Zeit durch den Tod Jesu der Heilige Geist kam. Und wenn wir gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, wiedergeboren und erfüllt mit dem Geist Gott, dann wohnt Gott in uns. Und wie viel mehr in seine Gemeinde, deshalb spürt man das in der Anbetung, seine Gegenwart. Das ist der tiefste Wunsch des Herzens Gottes, zu wohnen in mein Volk. Denk darüber nach, wohnt er in deine Wohnung? Er wohnt in dir, aber er will auch wohnen in deine Wohnung und er will wohnen auch in der Gemeinde, nicht nur beim Gottesdienst durch die Anbetung, sondern Tag ein, Tag aus. Amen. Ich werde noch mehr darüber sprechen. So, Gott will wohnen. Und wie hat er sich das vorgestellt? Er wollte wohnen und er übergibt Adam praktisch den Garten zu bewahren und zu bebauen. Also in Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Mensch, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und dann hat er Eva auch geschaffen, irgendwann mal danach. Und hier waren sie in diesem wunderbaren Garten. Sie hatten alles, was sie sich wünschten. Wahrscheinlich war ihnen das nicht ganz bewusst. Es ist immer so, auch wenn wir tolle Dinge erleben mit Gott oder in der Gemeinde, in einer lebendigen Gemeinde sind oder tolle Dinge erleben. Wir gucken immer als Mensch, wir gucken immer über die Grenze hinaus und wollen uns umsehen, ob es nicht dort irgendwie noch grüner ist. Und genau so war es bei Adam und Eva. Eva dachte, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, aber sie hatten die Fülle. Und das Schönste, finde ich, aus der ganzen Sache ist, dass es keine Absperrung zwischen Himmel und Erde gab. Es gab einen Garten, den Gott angelegt hat. Überlegt ihr mal, Gott hat diesen Garten selber geschaffen. Wie kreativ muss er gewesen sein? Und er kam in diesem Garten und er genoss diesen Garten und er gab es den Menschen. Wie hat Gott sich das vorgestellt? Nun, in diesem Garten, Gott hat den Mensch gegeben zum Bebauen und bewahren. Das war den Auftrag des Menschen. Wie sollte der Mensch das machen? In eine Partnerschaft mit Gott, in einen Respekt natürlich des Schöpfer, des Hörer, des Weisere, des, also wenn man irgendwie einigermaßen weiß und nicht ganz doof ist, wenn du irgendwo neben irgendjemand, der weitgehend über dich steht, im Wissen, im Studium, in Charakterfähigkeit etc., dann willst du lernen von denen und du setzt dich in seine Schule und du willst was lernen, oder? Ich würde nicht auf die Idee, momentan bin ich in Jüngerschaft bei Mike von Vlaem und Sadhu Sundar Selvarak und Bruce Allen, ich würde doch nicht auf die Idee kommen, mich über sie zu stellen und zu sagen, kannst du mich, was betrifft das übernatürlich, Bruce Allen von mir lernen? So dumm kann man sein. Wenn man einfach stolz und dumm ist, dann erkennt man nicht die Grenze. Das ist so dumm. Und so, für Gott, glaube ich, war es normal, dass da eine totale, tolle Partnerschaft mit dem Mensch da war. Und Jesus sagt später, der Sohn Gottes sagt, wessen Knecht ich bin, der ist mein Herr. Wenn ich Knecht der Sünde bin, wenn ich gebunden bin an manche Dinge, Süchte, negative Gewohnheit, schlechte Gewohnheit etc., dann bin ich, wenn ich daran gebunden bin, dann ist die Sünde mein Herrscher. Versteht ihr? Und Gott wollte, dass wir als Mensch und Adam und Eva zuerst zuvor vor uns, dass sie unter Gott lebte, in eine wunderbare Partnerschaft, in eine Partnerschaft der Liebe und diesen Garten genossen. Und dann mit Gott gemeinsam hatten die das Privileg, das Vorrecht, schöne Dinge zu tun, den Garten bebauen und bewahren. Amen. Manche denken, Arbeit ist ein Fluch. Nein, wenn man Arbeit nicht verstanden hat, dann, ich werde gleich drauf kommen, es ist ein Resultat der Sünde, wenn für dich Arbeit ein Fluch ist. Arbeit ist ein Privileg, ein Vorrecht. Und es ist etwas, wo wir mit unserer ganzen Kraft kreativ sein dürfen. Wir dürfen an den Wohlstand und an das Gutes in dieser Welt, besonders wenn man Arbeit für das Reich Gottes, dann schätzt man seine Arbeit sehr. Amen. Du stehst auf am Morgen und du freust dich, weil Gott mit dir ist. So, Adam war unter Gott und Jesus sagt später, wessen Herr du anerkennst, das ist derjenige, unter dem du bist. Und sie waren unter Gott. Und es gibt einen Punkt, ihr Lieben, wenn man jemand über sich hat, wenn Gott über einen ist, wenn Jesus über uns ist und ist er als Leib Christi, da gibt es einen Punkt, das fängt mit G an, Gehorsam. Das ist das Einzige, was Gott verlangt. Und das macht das aus, ob du Autorität anerkennst oder nicht. Wenn ich Autorität anerkenne, dann bin ich freiwillig, mit Leichtigkeit bin ich gehorsam. Wenn ich Autorität nicht anerkenne, und das war der Fall bei Adam und Eva, wir denken, die haben einfach so einen Apfel mal gegessen und so. Ich habe mal eine andere Auslegung in der letzten Zeit gehört in eine Predigt, was ich finde, wenigstens sollte man darüber nachdenken, dass Ungehorsam ein Prozess ist. Und es könnte sein, dass im Garten die Dinge, also für uns ist das so dargestellt durch einen Apfel etc., aber de facto Adam und Eva sind ungehorsam gewesen und es kann sein, dass es ein Prozess war. Und es gibt einen Moment, wenn du ungehorsam bist, dann erkennst du Autorität nicht an, aber hier in dem Moment, sie waren gehorsam zu Satan. Satan hat gesagt, was sie tun müssen und wie sie sich fühlen würde. Und das Resultat wird sein, sie werden höher wie Gott sein. Und das war letztlich, was sie wollten. Sie wollten über Gott stehen. Sie wollten im Stolz, in Hochmut mehr sein, als was ihnen gebührte und als was sie tragen könnte. Ja, und so, wem du gehorchst, dessen Knecht wirst du. Und sie waren praktisch Diener Gottes in alle Freiheit, in alle Freundschaft, in alle Liebe, in alle Wohlstand, Gesundheit, ewiges Leben etc. Und sie würde freiwillig durch Ungehorsam wurde sie zu Knecht Satan. Und das ist der Grund, warum Gott sie rausnehmen musste aus dem Garten. Gott ist heilig, das ist das ein. Und wo er wohnt, wohnt Heiligkeit. Bis heute. Es hat sich nicht geändert. Wo er wohnt, muss Heiligkeit wohnen. So, was machte Gott? Ich will euch mal ein, zwei Bibelstellen lesen. Es ist irgendwie so traurig. Gott musste Verschiedenes machen. Zu Adam sagt er, nachdem er ungehorsam war, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was das bedeutet? Adam und Eva wollten mehr sein. Sie wollten über Gott stehen, verführt, getäuscht durch Satan. Okay? Und dann sagt Gott, okay, sorry, aber die Strafe dafür, und es gibt auch in unserem Leben, bei Krankheit und andere Sachen, es gibt ein Verhältnis zwischen die Strafe, die wir erleiden, und den Ungehorsam zum Heiligen Geist, zu Jesus und zu Gott. Und schau, das Verhältnis der Strafe und der Ungehorsam. Sie wollte mehr sein wie Gott. Und Gott sagt, okay, du wirst rausgehen und du wirst die Erde bebauen, wovon du genommen bist. Überlegt euch mal. Von dort her, von dem Moment an, musste er ständig die Erde sich anschauen, während er darin gearbeitet hat, um sein Brötchen zu verdienen oder sein Salat und seine Gemüse da irgendwie zu ernten, muss er die Erde immer anschauen, damit er ständig dran erinnert wird, das bist du und davon kommst du her. Das ist also eine gezwungene Demütigung. Er zwingt den Mensch, demütig zu werden. An sich ist es eine gute Sache, aber es ist schmerzhaft. Und das ist bis heute so. Wenn wir nicht freiwillig gehorsam sind, dann gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir merken, ich kenne dasselbe von mir auch in die Zeit der Schule Gottes, manchmal schmerzhafte Dinge. Gott musste wie ein Hund, wenn ein Hund gepiept hat in der Wohnung, dann packst du den Hund und du legst deine Nase drin, stimmt? Und nach ein paar Mal macht er es nicht mehr, besonders nicht Großeres und so, das so stinkt und so, das mag er nicht. Und genau so ist es mit uns. Dass Gott sagt, du wirst den ganzen Tag die Erde anschauen und dann denkst du dran, wer du eigentlich bist. Es ist unmöglich, dass ein Klumpen Erde, wovon du gekommen bist, über Gott steht, der die ganze Welt geschaffen hat. Dummheit. Oft ist die Sünde Dummheit, gekoppelt mit Dummheit und voll Dummheit. Und wir tragen dann die Konsequenz und dann werden wir rebellisch und so. Aber Gott ist gut, das wird sich nie ändern. Und es heißt ja auch, alle Dinge führen zum Gut, denen, die Gott lieben. Und Gott sorgt dafür, dass auch Strafe zum Guten gewendet werden kann, wenn ich wirklich meine Lektion gelernt habe und das nicht mehr tut. Aber hier in dem Fall war das so, dass Adam und Eva nicht nur durch Ungehorsam sich nicht mehr unter Gott gestellt hat, sondern einen Schritt weiter gemacht haben. Und sie haben sich direkt unter Satan gestellt und waren jetzt unter der Herrschaft Satan. Und Gott musste noch etwas machen, was so schmerzhaft ist. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute und von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus, ließ lagern vor dem Garten Eden, die Cherubin mit dem Flammen der blitzende Schwert zu bewachen, den Weg zu dem Baum des Lebens, damit er nicht jetzt ewiges Leben bekommen sollte. Aber schau mal, Vers 23, da wies ihn Gott der Herr. Das ist ja ein sehr mildes Wort. Mensch, komm hier, dort musst du gehen. Das ist der Weg jetzt für dich. Sorry, ich kann nichts anders. Ich habe das alles für dich geschafft. Es war so eine Freude. Ich kann es nicht ändern. Ich weise dir den Weg. Und dann aber, was ist dazwischen passiert? Weil der Vers danach steht, dann trieb der Herr durch Cherubin mit dem flammenden Schwert und so weiter. Er trieb den Mensch raus. Gott ist konsequent. Wenn wir freiwillig den Weg, auch den Weg der Strafe nicht gehen, dann spüren wir, wie die Umstände so sind und es ist Gottes Hand da hinten und du kannst Gott nicht widerstehen. Dann treibt er uns aus das, was so toll war, in seine Gegenwart. Gott ist liebevoll, aber ich erinnere, dass die Mitte seiner Wohnung ist heilig, Heiligkeit. Und das wird sich nie ändern. Und Gott will, dass wir heilig sind und das können wir nur freiwillig. Und Gott hat den Weg geschaffen, dass wir wieder heilig sein wollen und können. Und das an und für sich ist ein Wunder. Es ist ein totales Wunder. Und es fängt damit an, hier spürst du so ein Stück die Traurigkeit Gottes. Kaum haben Adam und Eva gesündigt und Gott weiß, er muss sie ausweisen aus dem Garten Eden. Dann überlegt er sich, was haben die gemacht? Wie können wir das wieder gut machen? Wie können wir etwas tun hier, wo ich die Sünde ausradiere? Und Gott hat ganz klar gesagt, wenn du mir nicht hörst, wirst du sterben. An dem Tag wirst du sterben. Und die sind gestorben, indem sie aus dem Garten Eden und raus und das ewige Leben dadurch verloren haben. Nämlich im Garten Eden hat jede, das war Teil des Himmels. Das bedeutet Herrlichkeit Gottes, Heiligkeit Gottes und ewiges Leben. Und so, sie verloren es, die sind nicht an dem Tag gestorben, aber an dem Tag haben sie die Fähigkeit des ewiges Lebens verloren. Okay. Und Gott überlegt sich, ich habe gesagt, hier bin ich. Kennt ihr das Lied? Zu einem Volk, das anrief, ja, das passt, können wir ja nachher singen. Und Gott sagt einfach, Mensch, was mache ich jetzt? Und sie haben gesündigt und der Sold, die Strafe eigentlich für die Sünde, abgesehen von allen anderen Konsequenzen, ist der Tod. Wie kann ich den Tod aufheben für sie? Da, wo die Sünde den Tod verlangt, da muss praktisch ein Tod geschehen, was dann, wenn Adam und Eva das nicht mehr haben sollte, was dann stellvertretend für sie stattfindet. Und versteht ihr, dass dann, bevor sie rausgegangen sind, der Vater macht etwas, was ein unwahrscheinliche Message, eine Botschaft der Liebe ist. Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weib Röcke von Fellen und zog sie ihn an. Ihr Lieben, das waren kein Altersschafen, die aus Altersschwäche gestorben sind. Nämlich es gab kein Tod im Paradies. Das existierte nicht. Und Gott war der Erste, der selber ein Tier genommen hat und den praktisch getötet hat. Also er hat schon ein Tier praktisch getötet als Stellvertretende. Es war nötig, da war ein Tod nötig, weil Adam und Eva gesündigt hatte. Und was hat er gemacht damit? Er hat mit dem Fell von dieses toten Tier, hat er ihre Nacktheit, wo sie sich seit der Sünde schämte, wo sie davor von keinem Scham wusste. Sie haben frei gelebt, sie waren gekleidet mit der Herrlichkeit Gottes und es haben sie alles verloren. Wenn du sündigst, dann kommt Scham. Da weißt du, dass du es falsch gemacht hast. Und du weißt, dass Gott dich schaut, traurig über dich ist. Und du spürst, dass der Heilige Geist sich von dir entfernt. Und du fürchtest die Konsequenzen und du fürchtest sogar, dass Menschen dich anschauen. Bei bestimmten Sünden ist es so, dass man sich so schämt, dass man die Leute nicht mehr gut in die Augen schauen kann. Deshalb sage ich immer, schau mir mal in die Augen, weil die Augen ist die Fenster der Seele. Und wenn wir Befreiung machen, dann kannst du dämonische Mächte rausholen und du siehst es in den Augen, wie die rausgehen. Jeder hat so seine besondere Weg, Befreiung zu machen. Aber das ist der Weg, den ich am effizientesten gefunden habe, weil ich Leben von geistlicher Sehen. Mein Job im Reich Gott ist, Dinge zu sehen, unter anderem. Ja? Und ich finde das sehr effektiv, wenn Leute sich entspannen werden. Diese Woche ist schon wieder Leute in der Seelsorge. Ich sage immer, setz dich einfach hin, entspann dich, und dann machen die Augen zu. Ich sage, nein, lass die Augen offen, aber entspanne dich. Und dann, wenn man anfängt zu beten in Sprache und mit den Finger Gottes einfach kommt, dann siehst du, wie Dinge sich verändern. Das merken die Leute nicht. Du siehst, wie das und das und das, und du kannst es leicht identifizieren und rausholen, weil es manifestiert sich. So, das war Abschluss. Sie waren also mit ihrem Fell rausgeschmissen aus dem Garten und mussten die Erde praktisch bebauen draußen. Und wie ist Gott? Wer ist Gott und wie ist Gott? Wie lebt Gott? Ich habe es schon gesagt. Er lebt in einer heiligen Umgebung. Adam und Eva, nachdem sie gesündigt hat, hätten es gar nicht ertragen können. Wenn du voller Sünde bist, kannst du die Gegenwart Gottes gar nicht ertragen. Ich kann mich erinnern, in der Niederstraße, da waren zwei Schwestern, die mit Astrologie zu tun hatte, und Handlesung. Und da haben die mir gesagt, immer wenn wir im vierten Etage bei euch ankommen, das ist doch nicht normal, seid ihr eine Sekte oder sonst was, immer wenn wir im vierten Etage ankommen, wir sind im Aufzug und wir fangen schon an zu zittern. Das ist, weil dämonische Mächte die Heiligkeit Gottes, und in einer Gemeinde muss die Heiligkeit Gottes wohnen. Man tut sein Bestes. Natürlich gibt es Schwäche und gibt es Sünde hier und da, aber grundsätzlich tut man sein Bestes, dass alles durch die Kraft des Blutes Jesus gereinigt ist und dass die Atmosphäre eine Atmosphäre der Herrlichkeit ist. Und wenn Leute mit dämonischen Mächten kommen, die setzen sich meist ganz hinten, dann verschwinden die ganz schnell. Die setzen sich so, dass sie ganz schnell rausgehen können und kommen sie wieder und da ist diese Unruhe ständig da. Oder die setzen sie sich dahin, nichts gegen dich, Maja, betrifft dich nicht. Aber möglich, dass man die nicht sieht. Ja, aber Gott sieht dich. Amen. Und dann, sobald es irgendwie gefährlich wird, raus. Ja. Das ist die Gegenwart Gottes, die vertreibt uns, wenn wir ein schweres Gewissen haben. Amen. Wie denkt Gott bei sowas? Nun, Gott liebt dich. Und wenn es etwas gibt, was das wirklich zeigt, das ist diese Geschichte, dass Gott selber eigenhändig sozusagen ein Tier schlachtet und Adam und Eva bedeckt. Er bedeckt ihre Nacktheit, dieses Gefühl der Scham, des Nacktseins, des Unangenehm. Die gucken mich, Gott guckt mich. Nee, Adam und Eva versteckte sich unter die Bäume des Gartens, weil sie das nicht mehr ertragen konnte, dass Gott sie überhaupt anschaut. Für einen Christ, der wiedergeboren ist, ich werde es gleich erklären, ist Scham etwas, was unexistent ist. Wenn es immer noch existiert, bedeutet das, dass du entweder keine Offenbarung des Geist Gottes hast oder etwas noch in deinem Leben ist, was raus muss. Und deshalb ist der Wandel im Licht da. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünden. Und je mehr du gereinigt bist, desto mehr liebst du, dass man einander anschaut, dass man die Augen des anderen anschaut. Du badest sozusagen in diesem Frieden und in dieser Annahme. Und besonders bei der Anbetung kannst du dich voll hingeben, so wie vorhin irgendwie, kannst du dich voll hingeben, du freust dich, weil du spürst diese Annahme von Gott. Wow, wow. So. Nochmal zurück zur Wohnung von Gott. In Haggai 2,8 steht geschrieben, mein ist das Silber und Gold. Das ist nicht die Kollektpredigt hier. Mein ist das Silber und Gold, spricht der Herr. Gott und der Himmel ist unwahrscheinlich reich. Unvorstellbar für uns. Unvorstellbar. Das ist ein anderer Aspekt der Wohnung Gott. Und ich erinnere nochmal, dass von Anfang des Alten, also von dem ersten Bericht praktisch, bis zu Ende der Offenbarung, wie endet die Offenbarung? Und Gott wird bei ihnen wohnen und der Tod wird nicht mehr sein, kein Leid, kein Geschrei mehr, denn Gott wird abwischen alle Tränen. Das ist das Ende der Offenbarung, wenn wir bei Jesus sind und beim Vater sind. Das bezieht sich auf das ganze Buch des Alten und Neuen Testaments, der Wunsch Gottes nach Wohnung. Jetzt Moment mal, wo wohnt dann Gott? Wie wohnt er? Nur heilig? Nee. Gott ist reich. Mir gehört Silber und Gold, spricht der Herr. Und wir sehen, nachdem der Mensch auf dieser Erde verbannt worden ist, dann hat Gott immer wieder nach den Menschen geguckt. Und er ist ein Gott der Beziehung, ein Gott der Liebe, der Annahme. Und so wie es mit Adam und Eva einfach eine Decke über sie gestellt hat und so, so ist er wieder zu Noah gegangen. Dann ist er zu Abraham gegangen. Und dann ist er zu Mose gegangen. Und dann schließlich, vielleicht hat er es nicht mehr ertragen können. Er hat gesagt, Mose, bitte, mach mir eine Wohnung. Ich will bei meinem Volk, ich will bei euch wohnen. Und dann hat der Mose genau erklärt, wie diese Wohnung aussehen sollte. Und bevor die Kinder Israel aus Ägypten rauszog, hat Gott gesagt zu Mose, lass ihnen alles von ihren Nachbarn geben, das ganze Gold. Und Ägypten war ja sehr reich, das kannst du ja sehen noch, Pyramiden und archäologische Funde, Tutankhamun und so, die waren reich an Lapis Lazuli und kostbare Steine und Gold und Silber und so weiter. Und die sollten sich alle Edelsteine und Schmuck und tolle Klamotte und Gold und Silber geben lassen von ihren Nachbarinnen. Und die ging aus Ägypten damit. Nun, das brauchten die doch nicht in der Wüste. In der Wüste brauchst du ja irgendwie Safari-Klamotte. Aber nicht irgendwie Gucci und so weiter. Ja. Und so, Sie gingen durch die Wüste. Warum? Sie trugen das Material, das Gott ihnen aufgegeben hat, damit sie die Wohnung Gottes bauen können. Gold, Silber und so. Und dann gibt Gott Mose die Pläne für diese Wohnung. Und diese Wohnung gibt es im Himmel. Und das ist eine Abbild, eine Replika praktisch davon. Gott hat die Pläne davon gemacht. Und die Wohnung ist von einer unvorstellbaren Reichtum. Das ist für eine Stiftung, ein Zelt in der Wüste und später den Tempel von Salomon. Unwahrscheinlich reich. Und es gibt drei Eigenschaften, die also die Wohnung, der Ort der Wohnung Gottes ist: reich, absolut reich und heilig. Das ist, wo Gott wohnt. Amen. Und wir können uns das nicht vorstellen. Ich musste diese Woche darüber nachdenken. Stell dir doch mal vor, dass ein Multimillionär oder Multimilliardär sich bei dir anmeldet. Christine, plötzlich von heute auf morgen in eure Wohnung, in euer Haus und in das Sommerhäuschen. Da kommt irgend so ein Multimilliardär, ja, oder in deine Wohnung. Ja, okay. Du hast ja früher im Keller gewohnt, aber heute ist das besser, gell? Anyway, ein Multimillionär, Multimilliardär, sagen wir, meldet sich an und will deine Wohnung besuchen. Und du findest, naja, ich habe ein ganzes Haus und so eine Dreizimmerwohnung und komfortabel und schön. Und du findest das toll. Wie ist es für einen Multimilliardär? Das ist einfach ein elendes Ding. Okay, du hast genug zu leben und du hast genug zu essen und das ist okay, aber für den ist es nichts. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr ab und zu mal solche Berichte gesehen habt. Ja? Ich erinnere mich irgendwo einen Bericht über, das ist schon lange her, in Berlin, so ein total feudal Hotel. Ein Zimmer für eine Nacht oder eine Suite für eine Nacht kostet 20.000, 30.000 etc. Für eine Nacht. Da gibt es Leute, die für das ganze Leben sowas nicht auf Konto haben. Für eine Nacht. Überleg dir mal, wenn du 10 Nacht da, okay, und dann kommt der Scheich da von Arabien irgendwo mit seiner ganzen Familie und sie buchen dann irgendwie für 10 Tage Suite für jede Einzelne. Und der kommt zu dir in deine Wohnung. Und ich las auch zum Beispiel, wie am Ende praktisch, wenn die Zimmer vorbereitet sind, das Personal ist natürlich total gut gestylt und alles perfekt und so. Und alles muss perfekt sein. Und es gibt eine Frau, die nur dafür bestellt ist, praktisch diese Suite nochmal reinzugehen, in alle Suite und nochmal zu gucken, dass kein Fussel am Fenster oder auf dem Sofa oder das Bett nicht einfällt und zu viel hat. Alles muss perfekt sein. Oder zum Beispiel, wenn wirklich reiche Leute in Urlaub gehen. Wir normal, wir nehmen das Auto oder Flugzeug oder irgendwas und gehen hierhin und dorthin. Sie zum Beispiel mieten eine ganze Insel im Südpazifik. Es gibt ganze Inseln. Da zahlst du zum Beispiel pro Nacht 50.000 Euro oder so. Und dann bleibst du dafür 2 Wochen. Das sind Größen, die unvorstellbar sind für uns. Natürlich, in jede dieser Wohnung oder Insel gibt es einen Butler für dich. Ich habe mal so einen Bericht gesehen, in einer Insel, da wird, abgesehen vom Butler, der Butler ist unsichtbar und diskret so viel wie möglich, aber der steht zu Tag und Nacht zu deinen Wünschen und du kannst dich bestellen und fragen, was du willst. Wenn du plötzlich ab Freitag Gelüste hast nach irgendetwas typisch französisch, du willst französische Schnecken plötzlich mit irgendein besonderer Wein aus, was weiß ich, aus Bordeaux oder sowas, aber ein echter Wein von diesem Jahrgang. Es gibt nichts, was sie nicht erfüllen. Dann nehmen sie ein Flugzeug am Morgen zum Beispiel und bis abends hast du deine Sache. Das ist Leben in einem Reichtum, von dem wir gar keine Ahnung haben. Und das ist für Gott Armseligkeit. Das ist für Gott Armut. Mir gehört Gold und Silber. Gott ist unwahrscheinlich. Also ihm gehört alles, die ganze Welt. Und wenn er zu uns, wenn er sich eine Wohnung bauen lässt, und ich möchte euch etwas dazu sagen, Gott hat eine Wohnung zuerst für Adam und Eva gebaut, mit viel Freude und Liebe. Und jetzt, wenn er zu Mose kommt, dann ist es umgekehrt. Er sagt, Mose, ich möchte wieder zurück unter mein Volk wohnen. Würdest du mir eine Wohnung bauen? Und dann zeigt er, wie er das möchte. Und das ist nur ein Abbild. Aber es gibt uns eine Idee, wie Gott wohnt. Einfach wie heilig, reich und volle, einfach in eine Fülle des Lebens und der Herrlichkeit. Nebenbei gesagt sind Gold und Silber Material, die auf die Ewigkeit hinweisen, weil die einfach die Zeit überdauern, genau wie Diamanten und bestimmte kostbare Edelsteine und so weiter. So, der Mensch baut eine Wohnung. Jesus, der Sohn Gottes, ist total gewöhnt an diesen Reichtum. Hast du schon mal dran gedacht? Und wenn man zurückdenkt an dieses Tierfell, an dieses Fell, das getötet wird von Gott, und er nimmt das Fell und bedeckt Adam und Eva damit. Und dann am Ende der Zeit, sagt die Bibel, also vor über 2000 Jahren jetzt, sendet Gott seinen Sohn Jesus Christus. Und Jesus verlässt diese Reichtum, diese Heiligkeit. Er verlässt es, um auf diese armselige Erde zu leben. Und das wenigstens, was man erwarten könnte, ist, dass er dann im Tempel, in der Wohnung Gottes wohnt. Aber er wählt, in einen Stall, in eine Krippe geboren zu werden, in der totalen Armut. Ihr Lieben, schaut doch im Geist. Ich spüre so Unruhe und so. Aber ihr Lieben, wenn das uns nicht erfasst, was uns soll uns noch erfassen? Jesus, schau, Jesus, der in die Herrlichkeit des Himmels für dich, für uns, damit du für alle Ewigkeit errettet bist, damit du frei bist von deiner Sünde, von deiner Süchte. Er kommt auf diese Erde und er wählt in einen Stall, in eine Krippe, als Baby geboren zu werden. Und er lebt als einfacher Mensch. Niemals verlangt er zu haben, Reichtum zu haben. De facto, es heißt, er sagt, ich bin nicht gekommen, gedient zu werden, sondern um zu dienen. Nur um zu dienen, mein Leben lang. Er hat nichts anderes gemacht als gedient. Und dann wählt er am Kreuz von Golgatha, das weißt du ja, wie ein Übeltäter, wie ein, der was ganz Schlimmes gemacht hat, wie ein Kriminell, stirbt er nackt am Kreuz, gehangen an Nägel am Kreuz von Golgatha, stirbt er für dich und mich. Und was passiert in dem Moment? Denk an das Tierfell und an das Tier. Das Tier musste sterben, weil das Äquivalent der Sünde der Tod ist, seit Anfang der Schöpfung. Und jetzt, der Sohn Gottes, der von keiner Sünde wusste, der nie, der absolut, absolut gerecht vor Gott ist, nie Sünde getan hat, weder als Kind, noch als Teenie, noch irgendwann. Er ist vollkommen ohne Sünde, weil er zwar Sohn von Maria ist, aber nicht Sohn von Josef, sondern Sohn des Vaters. Er ist Gott und Mensch. Und deshalb konnte er auch ohne Sünde sein, weil er die Ursünde von Adam nicht in sich hatte, in seine Gene hatte. Die Gene Gottes sind stärker als die Gene des Menschen. Und trotzdem war er versucht wie wir, weil er ein Sohn von Maria war. So, er ist Mensch und Sohn, aber absolut ohne Sünde. Er wusste, die Bibel sagt, er wusste von keiner Sünde. Und er ist gehorsam. Der Anfang der Sünde ist ungehorsam gegenüber Gott und gehorsam zu Satan. Und Jesus widersteht Satan. Er widersteht die Versuchung. Er zerstört die Macht Satan über den Menschen. Er zerstört es durch seinen Ungehorsam zu Satan und Gehorsam zu Gott. Er hebt das ein mit dem anderen. Versteht ihr? Okay, jetzt, er stirbt am Kreuz von Golgatha wie das Tier, wie dieses Tier, das Gott getötet hat. Und der Tod dieser Tier stand als Äquivalent für die Sünde. Der Tod Jesu steht als Äquivalent nicht nur für deine Sünde, sondern für die Sünde der ganzen Menschheit. Wer es nicht annimmt, wer nicht diese Offenbarung bekommt von Gott, wo es nicht wirksam ist, wer es nicht annimmt, für den ist es halt eben unwirksam. Es wirkt dann nicht. Du hörst es, eine schöne Geschichte, aber es ist nicht einverleibt in dir. So, Jesus stirbt und durch die Kraft seines Blutes ist der Mensch praktisch gereinigt. Also sozusagen das Blut fällt und der Mensch, so wie Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, beziehungsweise der Mensch identifiziert sich durch freien Willen, nur durch freien Willen, mit dem Tod Jesus am Kreuz von Golgatha. So, er geht runter bis zum Tod Jesu und sagt, das ist mein Tod. Und damit ist der Ausgleich für deine Sünde geschehen. Und dann wirst du begraben mit Jesus. Und das Ding ist gegessen. Der Tod ist vollzogen im Grab. Das ist die erste, es ist ein Zweitakt-Geschichte. Das ist der erste Takt. Du wirst praktisch assoziiert mit dem Tod Jesu. Das macht nicht Gott, das musst du machen. Gott macht es, wenn du es tust. Dann macht er es übernatürlich. Das ist, was die Bibel nennt, die Wiedergeburt. Es ist eine übernatürliche Operation. Es ist legal. Es ist die Legalität, die Art und Weise, wie Gott legal mit der Sünde umgeht und gerecht ist. Barmherzig, aber gerecht. Er gibt dir eine Möglichkeit. Aber du musst nicht. Er gibt dir die Möglichkeit. Und das macht den ganzen Unterschied für deine Zukunft. Entweder landest du in der Hölle, wenn du das widerstehst, wenn du sagst, akzeptiere ich nicht, landest du in die Hölle. Wenn du es akzeptierst, dann kommst du praktisch, wohnst du, kannst du wieder mit Gott wohnen. Warum? Weil der Zweitakt davon ist dies, dass Jesus von keiner Sünde wusste und er ist die Gerechtigkeit Gottes. Er ist gekleidet innen und außen mit der Gerechtigkeit Gottes, weil er der Sohn Gottes ist und er ist genauso gerecht wie den Vater. Kannst du das sehen? Und so, der erste Takt, deine Sünde ist vergeben. Der zweite Takt, du gehst vom Grab wieder raus und du ziehst das Fell von diesem toten Tier sozusagen. Gott bekleidet dich mit dem Fell. Und dieses Fell ist die Gerechtigkeit Jesu Christi. Er bekleidet dich mit seiner Gerechtigkeit. Und dann stehst du da und du hast überhaupt keinen Scham mehr. Es gibt keinen Scham. Manche Christen, die das noch nicht kapiert haben, die haben immer zu tun mit Verdammnis und Scham und so. Aber wenn du es kapierst, dann weißt du, du stehst vor Gott, du bist gekleidet nicht mit deiner Gerechtigkeit, du bist gekleidet mit der Gerechtigkeit Jesu Christi. Und das ist das, was ein Christ, nachdem er traurig über seine eigene Sünde geworden ist, er freut sich über die Gerechtigkeit Jesus. Und das ist der Ursprung, warum Christen immer Freude haben. Immer wie Verliebte umgehen mit so einem ekstatischen Blick. Sagen so, immer freudig. Und die anderen können das nicht verstehen, dass du in den schlimmsten Umständen deines Lebens, menschlich schlimme Umstände, kannst du voller Freude sein. Weil du gekleidet bist in eine miserable Welt, bist du gekleidet mit der Gerechtigkeit Jesu Christi. Und wer ist Jesus? Jesus ist das Wort Gottes. Dann kommt alles, jetzt wird alles Auswirkungen haben. Du bist gekleidet, du bist vergeben, die Sünde ist weg. Du bist gekleidet mit der Gerechtigkeit Jesu. Und jetzt sagt Jesus, geht hin, predigt das Evangelium. Und dann sagt er, wenn ihr für die Kranke betet, so wird es mit ihnen ausgezeichnet gehen. Wie schaffen wir den Sprung jetzt? Und dann sagst du, also das eine ist, wenn wir diese Gerechtigkeit nicht verstanden haben, fühlen wir uns immer schuldig. Wir sind zwar vergeben, aber irgendwie fühlen wir uns nicht okay. Und es ist unmöglich. Du kannst die Vollmacht Gottes gar nicht nehmen. Okay? Weil diese Vollmacht gehört uns nicht. Es ist die Natur Gottes. Die Natur Gottes ist übernatürlich. Und ich muss nicht nur vergeben sein, sondern die Natur Gottes anziehen. Und Jesus ist das Wort Gottes. Und er sagt, geht hin, predigt das Evangelium. Und legt die Hände auf die Kranken, so wird das ausgezeichnet mit ihnen werden. Okay? Das erinnert an Mose. Wenn Mose, er hat nicht nur die Wohnung für Gott gebaut, sondern er hat die Kinder Israel aus der Sklaverei rausgeholt. Das ist unser Auftrag in dieser Welt, mit den Heiden und mit den Leuten, die gesündigt haben, dass wir praktisch sie aus der Sklaverei rausholen. Und dann sagt Gott zu Mose, weil Mose sagt, das kann ich nicht, genau wie wir. Das kann ich nicht, das kann ich nicht. Wie soll ich das machen? Ich bin ja nur ein kleiner Schafshirten, menschlich. Und Gott sagt, was hast du da in deiner Hand? Ah ja, so mein Stab. Ich bin ja Schafshirte. So ein ganz natürlicher, normaler Stab. Und Gott sagt, wirf es weg. Und er wirft es. Praktisch damit gibt er auch seine Karriere als Schafshirte weg. Und er gibt alles weg. Okay? Und dann sagt Gott, nachdem dieser Stab zu Schlangen geworden ist, was zeigt, hier ist der Feind da drin. Und das Ding, Zeichen und Wunder, hat damit zu tun, dass ich den Feind überwinde. Ich muss diese Autorität haben, den Feind zu überwinden, um Zeichen und Wunder zu tun. Und das haben wir durch den Tod Jesu, haben wir das übertragen bekommen. So Gott sagt jetzt, ergreife diesen Stab. Und wir ergreifen den Stab, okay, und der wird zu Zeichen und Wunderstab. Was sagt Jesus? Er sagt, lege die Hände auf die Kranke. Was ist dein Stab? Das ist mein Stab. Mein Stab ist meine rechte oder meine beide Hände. Ihr werdet auf die Kranke die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Und dafür gehört es dazu, dass ich das Natürliche wegwerfe, gehorsam zu ihm bin, meinen Ruf praktisch auch in der Hand nehme, einfach sage, okay, Herr, ich kann es nicht aus eigener Kraft, aber ich bin gehorsam. Und Gott sagt, wirf das Natürliche von dir weg und pack es. Und wenn ich es packe, habe ich Angst und ich denke, da passiert nichts. Der Feind kommt und sagt, ha, 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 passiert sowieso nicht. Und Gott sagt, packe es. Packe deine Autorität. Packe dein Stab. Und tu es. Tu es, tu es, tu es. Wenn wir in Gehorsam zu Gott handeln, dann geschieht das, was Gott uns sagt. Und wir packen es und die Schlange ist gemeistert durch unseren Griff. Aus Gehorsam zu was Gott gesagt hat. Amen. Und wir ergreifen es und wir gehen unseren Weg. Wir befreien die Kinder Israel und die Heiden aus dem Land der Sklaverei. Und wir tun nicht nur Heilung, sondern Zeichen und Wunder. Wetter, Zeichen und alles möglich inbegriffen. Ihr habt keine Ahnung. Manche von euch, ich weiß nicht, ob ihr euch damit beschäftigt, aber viele von euch, glaube ich, oder einige, ihr habt keine Ahnung, in welcher Zeit wir sind. Wir sind in einer Zeit. Also Der dritte Tag ist der Tag der Auferstehung. Wir sind am Morgen der Auferstehung. Das ist die Zeit, wo der Heilige Geist gewirkt hat. Okay? Und wir sind am Anfang der Ende der Zeit, am Anfang der dritten Tag. Und es wäre zu lang, wenn ich das alles erkläre, aber ich habe mir gedacht, Herr, was kommt nach dem fünffältigen Dienst? Die Wiederherstellung der fünffältigen Dienst ist passiert. Am Ende die Wiederherstellung der apostolischen Dienst. Früher hat man gesagt, Apostel gibt es hier ein oder zwei oder überhaupt gar keinen. Die sind gestorben mit der biblischen Zeit. So ein Quatsch. Ja. Wir sind in einer biblischen Zeit noch immer. Wir sind in einer fortschreitenden Apostelgeschichte bis zur Offenbarung. Wir sind in biblischer Zeit. Das ist so doofe Liturgie, liturgischer Glauben, die einfach keinen Bestand haben, wenn man wirklich im Wort Gottes eintaucht. Wir sind also, ich will nicht polemisch hier sein und wir respektieren alles und so weiter, aber wir wollen einfach im Wort Gottes sein. Und wir sind im Anfang, der dritte Tag. Und Zeichen und Wunder ist eine Notwendigkeit. Wenn wir schauen, die Apostelgeschichte, wir stehen vor der zweiten Wiederkunft Jesu. Okay? Und wenn Jesus praktisch, wenn Jesus praktisch im Himmel gekommen, auferstanden ist und gekommen, die Jünger praktisch gelehrt hat und so weiter. Und dann nachher ist der Heilige Geist gekommen. Und dann ist eigentlich der Anfang des dritten Tags, ist eigentlich eine Zeit von großen Zeichen und Wunder. Aber was ist parallel dazu gekommen? Ihr lieben, Verfolgung. Es fing mit Stephanus an und dann etliche andere. Und was entwickelte sich parallel? Parallel entwickelte sich Kraft Gottes in mächtiger Weise und Verfolgung in mächtiger Weise. Es fing eigentlich mit Saulus, der zu Paulus wurde, und Saulus bewirkte den Tod von Stephanus, der also ein Teil praktisch der Gemeinde Jesu in Jerusalem war. Und das bedeutet, dass wir schauen müssen, es ist die Gemeinde Jesu, die lebendig ist, die arbeitet mit Zeichen und Wunder und die wirklich in der Kraft Gottes sich bewegt, wird vermutlich zuallererst durch die Kirche, durch etablierte, tote Kirche verfolgt werden. Und das haben wir auch in Deutschland schon ansatzweise ein bisschen gesehen. Wir sehen, wie die Dinge langsam anfangen. Und das, was wir vor 10 Jahren für nicht möglich gehalten haben, ist jetzt möglich. Auch durch diese ganze Gender-Ding und so weiter, ist es sehr gut möglich, dass es schneller auf uns zukommt, als was wir denken. Aber was für eine glorreiche Zeit wir entgegengehen. Und es ist für uns kein Luxus mehr, dass wir den Stab der Zeichen und Wunder ergreifen. Wir brauchen es. Wir sind die Gerechtigkeit Jesus. Wir sind gekleidet mit seiner Gerechtigkeit und wir brauchen uns nicht zu schämen. Und wir ergreifen im Namen Jesus, wir widerstehen Satan und wir ergreifen den Stab der Zeichen und Wunder. Und es ist nicht nur für Krankheit, es ist auch für Wetterzeichen und Klimazeichen und Wunder etc. Es gibt viel mehr als nur für eine Person zu beten um Heilung. Amen. Die Kraft Gottes ist immens. Amen. Und ist für jede von uns verfügbar, wenn wir zum Heiligen Geist und zum Vater und zu Jesus gehorsam sind. Dann steht er zu seinem Wort. Amen. Und wenn wir das Evangelium predigen, und dazu gehört auch ab jetzt, wir sind in ein neues Zeitalter. Es gehört dazu auch, dass wir sprechen über die Wiederkunft Jesu.